Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Herzlich willkommen zu Torres Tea Time Special, zum Special zur anstehenden Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Und mir sitzt jetzt Denise Lob gegenüber von den Grünen und wir sitzen im Strandgut Resort in St. Peter-Ording. Und ich freue mich, dass das geklappt hat, Denise. Moin.
Moin, schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Du kommst ja jetzt nicht direkt aus Berlin, aber du warst ja letzte Woche noch in Berlin, denn du bist die einzige Gesprächspartnerin, die ich jetzt hatte, die in der Noch-Regierung dabei war und dabei ist. Du bist es ja nicht mehr.
Also
du bist die Einzige, die direkt berichten kann, was in der Ampel los war, was in der übrig gebliebenen Ampel
in der Fußgängerampel
los.
Fußgängerampel.
So sagt ihr?
Ja, Fußgängerampel.
Bietet sich an.
Ja, genau. Ja.
Das stört Gelb ja auch gar nicht, ne?
Nee, genau, deswegen.
Also ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir mal über deine Ideen für den Wahlkreis Nordfriesland, Dithmarschen-Nord sprechen können und auch wie du die letzte Woche wahrgenommen hast und wie du in die Zukunft blickst. Aber stell dich doch bitte einfach mal mir und unseren Hörern und Zuschauern zu, bitte.
Ja, moin, hallo, ich bin Denise Lob. Ich bin Bundestagsabgeordnete jetzt schon seit dieser Wahlperiode. Genau, und ich trete wieder an für die Bundestagswahl für Bündnis 90 Die Grünen hier als Direktkandidatin für den Wahlkreis Dithmarschen-Nord-Nordfriesland. Ich bin aber auch auf der Landesliste auf Listenplatz 3. Bevor ich im Bundestag gekommen bin, war ich Sozialarbeiterin oder ich bin immer noch Sozialarbeiterin. Ich würde sagen, den Beruf verlässt einen ja nicht. Das ist immer noch ein Großteil meiner Haltung. Genau, und ich habe im Jugendamt im Kreis Dithmarschen gearbeitet. Ich wohne in Heide, ich bin verheiratet, ich habe eine 1,5 Jahre alte Tochter. In meiner noch Freizeit, die ich ab und zu mal habe, bin ich noch bei den PfadfinderInnen aktiv und fahre auch immer noch 2 Wochen, das ist quasi mein Sommerurlaub, auf Ferienfreizeit und betreue da Kinder und Jugendliche. Das macht mir sehr viel Freude und das passt auch ganz gut, weil die Kinder- und Jugendpolitik ist mein Schwerpunkt in Berlin. Ich sitze im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und mache eben schwerpunktmäßig Kinder- und Jugendpolitik, aber auch Gleichstellungspolitik. Genau, und freue mich, dass ich das, was ich vorher beruflich gemacht habe, jetzt auch politisch umsetzen darf.
Und warum die Grünen?
Das hat sich schon ganz lange entschieden. Also ich bin schon ganz, ganz lange nicht Mitglied bei den Grünen, sondern bei der Grünen Jugend gewesen, seit ich 16 bin. Das fing schon mit der Schulzeit an. Ich komme nämlich ursprünglich gar nicht aus Dithmarschen, sondern aus dem Kreis Steinburg. Ich bin in der Nähe von dem Atomkraftwerk Brockdorf aufgewachsen. Und das war immer ein Riesenthema bei uns. Also in der Familie, in der Schule, weil es natürlich sich auch anbietet, politische Diskussionen an etwas zu führen, was direkt nebenan steht. Und genau, bin dann sozusagen in die auslaufende Anti-Atomkraft-Bewegung gestoßen und fand bei Bündnis 90 Die Grünen so ansprechend, dass die, fand ich zumindest in der Debatte, die Perspektive von jungen Menschen, also auch diese Generationengerechtigkeit sozusagen, was passiert eigentlich mit dem Müll, wir wissen es nicht, und dann auch diese Perspektive mit einzunehmen, fand ich richtig gut. Das hat mich abgeholt. Und dann während des Studiums der sozialen Arbeit fand ich auch gerade diese Menschenrechtsperspektive und auch die Gleichstellungsperspektive so gut. Und weil Bündnis 90, wir sind ja Bündnis 90 die Grünen, wir werden es immer die Grünen abgekürzt, also dieser Natur- und Klimaschutzfaktor ist drin. Aber Bündnis 90 ist ja auch ganz krass aus dieser Ostbewegung, also diese Menschenrechtsbewegung, die friedliche Revolution steckt damit drin. Und diese beiden Schwerpunkte, genau, die haben mich dann überzeugt und sind immer noch das, was mich sozusagen politisch auch prägt.
Hast du die Atomkraft angesprochen? Ich glaube, ich kann mir die Frage ersparen. Ich stelle sie trotzdem. War es richtig, die übrig gebliebenen AKW-Meiler vom Netz zu nehmen?
Ja. Ja, war es. Also wir haben sie ja sogar, und das, ich will es auch nochmal sagen, es war auch bei uns in der Partei eine heftige Debatte, weil Robert Habeck hat sie ja sogar länger laufen lassen, entgegen dem Beschluss. Also eigentlich hätten sie schon abgeschaltet werden müssen. Und Robert Habeck hat gesagt, nee, wir haben den Bedarf noch, wir haben eine Energiekrise und wir haben noch Rest. Brennelemente, die nutzen wir jetzt noch auf, und er hat sie weiterlaufen lassen. Und das wäre länger auch nicht gegangen, weil teilweise die Atomkraftwerke ja auch gar nicht mehr zugelassen sind. Man hätte krasse Reparaturen und so weiter machen müssen. Und auch die Brennelemente kommen ja aus Russland. Genau, also auch da wäre dann eine Abhängigkeit gewesen, aber er hat sie so lange weiterlaufen lassen, wie es notwendig ist. Und das war auch für uns nicht ganz einfach und auch für mich nicht ganz einfach. Aber letztendlich war es aufgrund der Energiekrise und der Notlage richtig.
Kannst du uns kurz mal ein Update geben, wie es mit dem Atommüll derzeit aussieht? Wo lagert der weiterhin und wo soll der mal hin? Ich lese da ein paar Berichte, das dürfte mal Areas auserkoren werden, mhm, und das wird dann doch wieder über den Haufen geworfen, weil doch nicht tauglich.
Genau.
Wo stehen wir da gerade?
Genau, das ist noch nicht abgeschlossen. Also es ist ein Prozess in Gang gegeben und der läuft noch jetzt weitere Jahre. Wir hatten da auch jetzt nochmal so einen Zwischenstandbericht. Also es ist noch nicht ganz entschieden, deswegen würde ich mich da jetzt auch noch nicht festlegen wollen. Aber man muss natürlich, weil die Halbwertszeit von dem Atommüll einfach gigantisch ist. Mhm. Also das wird, ich weiß gar nicht, ob überhaupt Menschen da noch irgendwann leben werden. Muss der ja irgendwie gelagert werden. Aber das ist noch nicht abgeschlossen, deswegen kann ich da jetzt nicht genau sagen, wo das wie hinkommt.
Seid ihr, bist du persönlich auch gegen Innovation in Sachen Kernkraft, Atomenergie? Gibt ja Parteien, die sich wünschen, weiter technologieoffen zu sein, was Atomkraft angeht. Kleinere Atomkraftwerke, modernere, sicherere. Ist das eine Option für die Grünen oder kategorisch nein?
Dann haben wir ja immer noch den Müll. Also nein, das ist keine Option. Ich glaube, dass wir dass wir jetzt, und das ist ja auch eine Riesenforderung, die wir haben, und das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass wir gerade so ein Misstrauen oder so eine Stimmungsmache auch gegen erneuerbare Energien erleben. Natürlich von der AfD, Alice Weidel, die dann sagt, wir müssen die Windkrafträder abreißen, aber auch ein Friedrich Merz, der sagt, die müssen abgebaut werden, was ich nicht verstehen kann, sondern das ist die Energie der Zukunft. Das wissen wir jetzt schon. Wir müssen den Pfad, den wir jetzt haben, weitergehen und Erneuerbare ausbauen. Und da liegt der Schwerpunkt drin.
Ich muss kurz mitschreiben, ja. Was ich bei der Atomkraftdebatte nicht so richtig verstanden habe, und das darfst du mir sehr gerne erklären, vielleicht bin ich da auf dem Holzweg, als die AKWs abgeschaltet worden sind in Deutschland, wurde meines Wissens nach viel Atomenergie aus Frankreich beispielsweise importiert, die wir teuer eingekauft haben. Ist das richtig?
Teilweise. Ich würde sagen, eigentlich hat Frankreich mehr Strom von uns bekommen, weil deren Atomkraftwerke gerade jetzt auch, im letzten Jahr war das vor allem auch im Frühjahr, die nicht laufen konnten.
Richtig.
Weil Dürre und so weiter und so fort.
Aber es gab ja auch die andere Situation, dass wir Atomkraft importieren mussten, teuer kaufen, weil wir unsere aus Überzeugungsgründen, manche sagen Ideologiegründen, abgestellt haben.
Genau, das ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Also es gab natürlich so einen Übergang, der musste halt gestaltet werden.
Bei einer Transformation immer.
Genau, das muss man halt immer schaffen. Und wir wissen ja auch jetzt zum Beispiel, dass wir das Thema Dunkelflauten hatten wir ja auch schon mal, ist ja immer wieder Thema, dass wir trotzdem noch Kraftwerke brauchen, Gaskraftwerke, Biomassekraftwerke, die sozusagen dann einspringen, wenn zum Beispiel die Erneuerbaren nicht greifen, dass wir einfach immer Energie vorhanden ist. Und da müssen wir das muss eine nächste Bundesregierung machen, weil das haben wir auch in der Fußgängerampel nicht mehr hinbekommen und auch in der Ampelkoalition eine Kraftwerkstrategie aufzusetzen, also zu sagen, wie müssen wir das jetzt in der Transformation angehen, dass wir da noch ergänzende Kraftwerke haben. Und generell um Energieversorgung, sich als zum Beispiel in Dänemark ist es so, jeder weiß, wann er oder sie seine Wäsche waschen muss, weil dann weil genug Energie da ist. Und das ist da ganz selbstverständlich und da sind wir noch sehr weit von entfernt.
Wünschst du dir dänische Stromverhältnisse in Deutschland?
Ich würde sagen, in Teilen. Also gerade was das Wissen angeht, wann wie gewaschen werden muss, also jetzt ganz platt, ne, wann das Auto geladen werden muss, dann schon. So, und auch was den Fokus auf Erneuerbaren angeht und auch zu erkennen, dass es halt nicht ideologisch ist, sondern halt auch wirtschaftlich sein kann, also wirklich ein Standortfaktor ist, erneuerbare Energien zu nutzen. Das würde ich mir schon wünschen, dass das in Deutschland ankommt. Ich glaube, hier in unserem Wahlkreis ist das schon angekommen, also gerade in Nordfriesland, aber auch in Dithmarschen wissen wir, dass erneuerbare Energien Standortfaktor sind. Das sehen wir jetzt auch mit, ja nicht nur in Bürger in Windparks, aber auch, dass halt einfach hier die Region interessant ist für neue Betriebe, sich hier anzusiedeln und auch Technologien und so weiter und so fort. Und das würde ich mir wünschen, dass das vielleicht auch in Sachsen und auch in Bayern auch ankommt.
Was sind BürgerInnen Windparks?
Ach so, okay. Ja. Ich weiß, niemand muss gendern, ich tue es.
Entschuldige, dass ich das angesprochen habe.
Alles gut, das ist, da kann ich mit umgehen.
Glaube ich dir.
Man darf auch Bürger Windpark sagen, ist mir total egal.
Wünschst du dir wenn wir bei, ne, vielleicht hast du die Frage erwartet, du hast schon so gegrinst, dänische Verhältnisse, wünschst du dir dänische Migrationsverhältnisse, wie die dänische sozialdemokratische Regierung mit dem Thema Migration, mit dem Thema Asyl, mit dem Thema Abschiebung umgeht in Deutschland? Oder ist das was, was ihr euch nicht wünscht, um langsam mal auf das bestimmende Thema gerade im Wahlkampf zu kommen, nämlich Umgang mit MigrantInnen?
Nee, das wünsche ich mir nicht. Und ich glaube, jeder, der in der Grenzregion lebt, kann verstehen, warum er sich das nicht wünscht. Also gerade das Thema Grenzschließung ist ja ein Riesenthema auch in den letzten Tagen. Und ich meine, es sind, glaube ich, in der Region über 13.000 Menschen, die hin und her pendeln. Allein das wäre eine Katastrophe, wenn wir das kontrollieren müssten. Und auf der anderen Seite wäre es auch eine Katastrophe für die Wirtschaft. Wir haben es während Corona schon gesehen. Dann stehen die LKWs, dann steht der Verkehr. Also das ist also für den Wirtschaftsstandort Deutschland auch ein Totalausfall. Und deswegen nein, das wünsche ich mir nicht. Das will auch meine Partei nicht.
Die dänischen Verhältnisse sind ja nicht nur die Grenzkontrolle, Grenzschließung, sondern auch der ziemlich rigorose Umgang mit Menschen, die in das Land hinein wollen oder auch die abgelehnt worden sind. Also ziemlich strikt, was ich von einer sozialdemokratischen Partei nicht unbedingt erwartet habe und recht ungewöhnlich ist für europäische sozialdemokratische Verhältnisse, oder?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Sozialdemokratie in Dänemark erkannt hat oder sich denkt, dass sie sozusagen nur, wenn sie dieses Thema so besetzt, wie sie es besetzt, erfolgreich sein kann. Und das würde ich nicht teilen. Weil ich glaube schon, dass man auch einen positiven Blick auf Migration haben kann. Und das vermisse ich auch gerade in der Debatte. Natürlich müssen wir da differenziert rangehen und sagen, wenn Menschen hier keinen Schutzstatus haben und so weiter, wenn sie straffällig sind, dann müssen wir auch über Abschiebung reden. Da verwehrt sich auch meine Partei übrigens nicht. Aber zu sagen, Migration, gerade auch im Angesicht des Fachkräftebedarfs, des Fachkräftemangels, also nicht nur Fachkräfte, sondern auch Arbeitskräftemangels, wir brauchen Menschen in Deutschland. Wir können das nicht aus uns allein herausgestalten und ich finde, das ist wirklich schwierig. Also ich möchte gerne weiterhin einen positiven Blick auf Migration haben und zu sagen, wie können wir denn darüber reden, dass wir Arbeitsverbote abschaffen? Es gibt immer noch, die Menschen kommen zu uns und sie dürfen nicht arbeiten. Also wie schaffen wir ein besseres Matching? Ich habe mich mit der Handwerkskammer getroffen, die sagen, wir brauchen die als Auszubildende bei uns. Ja. Dass die fehlen massiv und da einfach ein besseres Matching hinzubekommen und unterstützend irgendwie zu tätig sein, auch Bürokratie abzubauen, wenn Leute aus dem Ausland, also wir starten Programme, um Leute abzuwerben aus dem Ausland, warum machen wir das nicht mit den Leuten, die hier bei uns sind und nicht arbeiten dürfen? Also da ist ein riesen Missverhältnis und auf der anderen Seite haben wir
warum
natürlich...
Warum dürfen die denn nicht arbeiten hier? Wir haben viele, viele Menschen, die hier sind, die 2015 gekommen sind, 2020, 2009, die irgendwann gekommen sind, hier sind und auch sicherlich garantiert arbeiten wollen.
Ja, das ist ja der Wunsch. Also die meisten Leute kommen ja hierher mit einer Idee. Die kommen hierher, weil sie einen Wunsch haben auf ein besseres Leben, auf eine Zukunft und dazu gehört natürlich auch Arbeit dazu.
Und warum dürfen die das nicht? Erklär uns das doch mal. Ich frage dich konkret, weil du bist jetzt, wie eingangs gesagt, die einzige, die in den letzten 2-3 Jahren dabei gewesen ist.
Güte
Jensen
das,
auch,
das,
Logo.
Ja. Ich glaube, das liegt nicht an den letzten 2-3 Jahren, sondern die dürfen halt schon ganz, ganz lange nicht arbeiten.
Aber ihr hättet ja die Möglichkeit gehabt, da was
zu
ändern.
Genau,
ne?
Wir haben es verkürzt. Also wir haben es tatsächlich verkürzt, dass sie nur noch 6 Monate nicht arbeiten dürfen. Vorher war es sehr viel länger. So trotzdem ist es halt noch da, weil, und das
genau,
ist tatsächlich
warum
so,
ist das so?
Weil die Debatte so geführt wird, wie sie geführt wird. Also weil der Fokus auf Abschiebung, auf Ausgrenzung, wir wollen die Leute hier nicht haben, liegt und dadurch einfach eine vernünftige Diskussion gar nicht möglich ist. Also zu sagen, was wäre denn wirklich sinnvoll für uns? Zum Beispiel auch Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wie viel Gegenwind haben wir dafür von der Union bekommen? Doppelte Staatsangehörigkeit, also Leuten zu sagen, die dürfen, die lange hier leben, die vielleicht schon seit in den 80ern vielleicht sogar schon gekommen sind oder in den 90ern, die dürfen endlich auch eine doppelte Staatsangehörigkeit oder die deutsche Staatsangehörigkeit haben, also Staatsangehörigkeitsrecht reformiert. Was haben wir da Gegenwind bekommen? Also alles, was es den Leuten hier leichter macht, wird sofort, also kriegt man, also ist politisch komplett schwierig, weil dann gleich mit der großen Migrationskeule, sag ich mal, so kommt.
Ich habe da jetzt nicht viel mit zu tun. Ich lese Artikel und höre Sachen dazu. Ein Mensch kommt aus welchen Gründen auch immer nach Deutschland und möchte hier arbeiten. Was sind Bedingungen, dass er das darf?
Genau, ganz krass. Also natürlich müssen sie auch bestimmte Deutschkenntnisse und so weiter mitbringen. Teilweise müssen die Berufe anerkannt werden, also das sind natürlich auch Schwierigkeiten. Bestes Beispiel bei den Ukrainerinnen, vor allem Ärztinnen, haben wir ein Riesenproblem, dass deren Zeugnisse oder deren Ausbildung anerkannt wird. Die müssen dann ihr Originalzeugnis in die Ukraine schicken, was natürlich niemand, der sonst nichts anderes hat, irgendwie macht. Also es ist komplett schwierig, dass da Berufe oder schon ja auch also ein Studium und so weiter anerkannt wird. Und natürlich dann ja fehlende Deutschkurse. Ne? Wir haben bestimmte Gruppen von Menschen, zum Beispiel Menschen, die aus sicheren Herkunftsländern kommen, die dürfen dann auch zum Beispiel, kriegen sie keinen Deutschkurs angeboten. Also wir haben ganz, also es ist komplett, ich habe mich mit der Ausländerbehörde in Dithmarschen dazu auch mal getroffen, die meinten, es grenzt teilweise schon an Willkür, weil die Regeln so oft und so regelmäßig verändert werden und so viele Ausnahmen entstehen oder auch nicht entstehen oder entstanden sind, dass es komplett schwierig ist, da den Überblick zu behalten. Und dadurch, dass wir halt immer so eine populistische Debatte mit irgendwelchen ja, Parolen haben, die nachher aber gar nicht in der Praxis irgendwie umgesetzt werden oder in den Gesetzen so schwierig angepasst wurden, dass es einfach super schwierig ist, für Menschen da überhaupt durchzusteigen oder die Anforderungen teilweise zu erfüllen. Sowohl für die Behörden als auch für die Menschen.
Und wir als wählende Menschen verstehen es, glaube ich, nicht, wie das angehen kann, dass Menschen hierher kommen, die wir dringend brauchen oder die ausgebildet werden können, damit wir sie brauchen in der Arbeitswelt, dass die wollen, ganz häufig und nicht dürfen aus unterschiedlichsten Gründen.
Genau, aber zum Beispiel, wir wollen das weiterhin und kriegen aber jetzt auch, wenn man jetzt sozusagen wieder sagt, also ich glaube auch, dass viele Menschen gar nicht verstehen können, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen positiven Blick auf Migration haben, nach den Debatten in der letzten Woche und nach dem, was da gefordert wird, dann denken sie, wie kann das sein? Wir müssen doch, ne, nach den ganzen Anschlägen und so weiter, das ist doch, also die würden mir wahrscheinlich den Vogel zeigen. Vielleicht auch, also nach dem, wie das ja auch diskutiert wird, ist es schon verständlich, wenn Leute Fragezeichen haben. Deswegen muss man noch mal viel, viel mehr erklären, warum es trotzdem wichtig ist, dass wir weiterhin da einen positiven Blick drauf haben und versuchen, eher die Menschen zu integrieren und dass man nicht über...
Was ist mit denen, die nicht integriert werden wollen? Die wird es ja auch geben, oder gibt es sie gar nicht?
Doch, klar, es gibt sie
immer. Die gibt es auch, also, die sind vorgeschädigt, psychisch labil, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Man weiß nie, was vorgefallen ist. Was ist mit den Menschen, die wirklich ihr Bleiberecht durch Straftaten oder Ähnliches riskieren und verbrauchen? Was soll mit diesen Menschen passieren?
Natürlich, darüber müssen wir auch reden. Ne? Das ist, glaube ich, auch das hat Robert Habeck sehr deutlich gemacht, dann auch zu sagen, ja, diese Menschen müssen dann auch abgeschoben werden. Oder man muss halt schauen, wir haben ja ein europäisches Asylsystem, also das Dublin-Verfahren, was aber nicht konsequent umgesetzt wird von allen Ländern. Also man kann da auch keine deutschen Alleingänge machen, weil das bringt halt letztendlich auch nicht, sondern muss auch gucken, wie kriegt man es europäisch hin? Wie kriegt man da eine Lösung hin? Das ist schwierig, keine Frage, aber es ist kein Grund, es nicht zu tun. Und darüber müssen wir auch sprechen, klar. Also das ist aber auch nur ein Teil, ne? Aber auf den Teil wird sehr, sehr fokussiert und dabei vernachlässigen wir komplett das andere.
Ich meine einfach, ne, das ist ein emotionales Thema nach diesen emotionalen, furchtbaren Geschehnissen. Ist das eine sehr emotionale Debatte, die dann folgt.
Obwohl ich auch da sagen möchte einmal, weil ich glaube, wir haben auch zum Beispiel, weil wir wissen, Geflüchtete, also Menschen, die auf der Flucht sind, denen passiert Grauenvolles. Ich habe das auch zum Beispiel im Ausschuss für Familie, Senioren und Jugend, also in dem Ausschuss, in dem ich bin, haben wir auch vor allem nochmal die Perspektive von geflüchteten Kindern auch. Und man kann sich das gar nicht vorstellen. Also wir haben da NGOs, die auch wirklich von der europäischen Außengrenze, aber auch von den Fluchtrouten und so weiter berichten. Das ist grausam, was da passiert. Und dass da Menschen keine psychischen Erkrankungen erleiden oder nicht irgendwie Traumata erleiden, ist eigentlich ein Wunder. Und ich glaube, man muss ganz stark darüber reden, wie man diese Menschen dann auch auffangen kann vor Ort, damit zum Beispiel sowas nicht mehr passiert, was zum Beispiel in Aschaffenburg passiert ist.
Ich glaube, das wird eine riesige Man- und Woman-Power sein müssen.
Genau, es gibt
Aufstockung der Ausländerbehörden, Deutschkurse müssen, Psychiatrie, also nicht psychotherapeutische Gespräche müssen geführt werden.
Genau, da gibt es schon was, ne? Das Ding ist
sicherlich, aber es gibt einfach zu wenige, oder?
Ja, beziehungsweise es wurde auch gekürzt alles. Mhm. Also zum Beispiel...
Ich nehme an, vor 3 Jahren wurde gekürzt.
Auch, aber auch jetzt war immer wieder der Druck da, durch die politische Debatte, dass Gelder an der Stelle gekürzt werden und für andere Sachen ausgegeben werden.
Wie viel Zuzug aus anderen Ländern verträgt denn die Bundesrepublik Deutschland aus Sicht der Grünen?
Wie viel Zuzug?
Also keine genaue Zahl, aber wie viele Menschen? Gibt es für euch ein Limit, eine Obergrenze? Sagst du, bei In Amerika hatten wir immer das Beispiel, Joe Biden hat gesagt, nach 25.000 illegalen Grenzübertritten pro Tag ist ein Ende. Gibt es da Zahlen, nein, Ideen bei euch, wenn ihr sagt, jetzt ist Schluss? Ich weiß, das sind Zahlen, die genau, keineswegs
aber hier sind. Aber genau solche Fragen und diese Debatten macht es ja, also genau solche Gedanken machen das ja so schwierig, weil es braucht so viele Menschen, wie wir brauchen. Also wir müssen ja unterscheiden zwischen Migration und zwischen Asyl. Ich würde sagen, alle Menschen, also das ist im Grundgesetz festgeschrieben, ja, haben ein Recht auf Asyl, aus Gründen auch aus einer historischen Verantwortung. Also das ist ja nicht irgendwie im Grundgesetz festgeschrieben worden, sondern hat ja auch mit der Historie Deutschlands zu tun. Und wir haben ja auch...
Wie lange hat man eine historische Verantwortung?
Wir haben inzwischen auch noch eine Europäische Menschenrechtskonvention. Wir haben uns auch, also ist auch gut, dass wir uns, wir sind ja auch in internationalen Abkommen mit drin und so weiter, genau aus diesen Gründen. So, also es ist nicht nur historische Verantwortung, sondern sind auch aktuelle also einfach Verpflichtungen, oder die wir eingegangen sind. So, Menschenrechtskonvention, so, das ist das Recht auf Asyl, das hat erstmal jeder so. Genau, dann würde ich sagen, Migration ist das andere Thema, ne? Also was ist mit den Menschen, die vielleicht auch, ne, die hier einen Job haben wollen und so weiter, die vielleicht auch gezielt kommen, obwohl die kommen tatsächlich immer weniger.
Und auch die gezielt angesprochen und geworben werden,
genau,
natürlich.
Obwohl, ja, das ist immer schwieriger und das wird immer weniger, weil auch diese Menschen merken, wie die Stimmung in diesem Land gegenüber Menschen ist, die nicht hier geboren sind, beziehungsweise selbst, also, ja, also selbst wenn man hier geboren ist, muss man mit Hass und Rassismus und so weiter leben, nur wenn man vielleicht nicht so aussieht, als würde man schon seit 3 Generationen hier leben. Und auch die überlegen sich das gerade, weil sie feststellen, nee, ich kann auch nach Kanada gehen oder woanders hin, wo ich nicht so viel Hass erfahre. Das hängt natürlich zum einen mit den Debatten zusammen, wie wir sie jetzt führen, aber auch zum anderen mit dem, was die AfD hier abzieht, wie viel Zustimmung sie bekommt. Und das ist ein Riesenthema und das gefährdet unseren Wirtschaftsstandort, weil das Einzige, was, wenn man sich mit Unternehmen trifft, kommt, ist Fachkräfte, Fachkräfte, Fachkräfte.
Unbedingt. Und ich habe heute Nachmittag einen Podcast mit der IHK, wo es darum geht, Fachkräftegewinnung aus dem Ausland.
Ja.
Das ist bei jedem Thema. Ich frage ganz plakativ, weil ich das in den anderen Podcasts auch gefragt habe. Und Friedrich Merz hat ja den Vorstoß gewagt. Deswegen frage ich ganz konkret an dich. Asylsuchende kommen hier unbegrenzt nach Deutschland. Eurem Wunsch nach. Da gibt es kein Ende oder keinen Stopp. Wer Asyl sucht, kommt nach Deutschland.
Wer Asyl sucht, soll auf jeden Fall kommen und es muss geprüft werden. Aber wir haben ja ein europäisches Asylverfahren und das muss umgesetzt werden. Das wird es jetzt gerade nicht. So, man muss das, also ich würde sagen, es muss nicht, also es muss kontrolliert kommen sozusagen. Und das ist, glaube ich, was, wo wir auch noch besser werden müssen. Sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene.
Robert Habeck hat vor ein paar Wochen einen wirtschaftlichen Vorstoß gewagt, wo er viel Feuer für bekommen hat. Nun hat Friedrich Merz einen Vorstoß gewagt mit Ideen, mit impulsiven, emotionalen Ideen. Er hat dafür auch viel Gegenwind bekommen, größtenteils. Mhm. Aber er hat Ideen geäußert. Mhm. Ich habe Ideen vermisst vom Bundeskanzler. Ich habe aber auch Ideen von den Grünen vermisst, wie man mit dieser Situation umgehen kann.
Mit welcher Situation jetzt?
Der Stimmung in der Bevölkerung nach den Anschlägen in Solingen, Aschaffenburg, Magdeburg und so weiter. Da fehlen mir konkrete Ideen jetzt gerade in diesen Zeiten, die möglicherweise Gegenvorschläge sind, ja, zu den
Die haben wir tatsächlich,
Merz.
Wir haben sie auch öffentlich geäußert.
Deswegen das haut doch mal raus, genau. Was habt ihr da für konkrete Ideen, dass das besser werden kann, dass wir in 4 Jahren nicht Verhältnisse haben, die wir nicht haben wollen. Weil die Menschen erwarten jetzt, glaube ich, Veränderung.
Genau. Ich glaube, dass wir tatsächlich ein Vollzugsdefizit haben, weil wir haben ja auch festgestellt, dass alle Täter bekannt waren den Behörden und es gab einfach keine Zusammenarbeit. Und das ist total verrückt. Also ich will's mal weg von dieser Migrationsdebatte lenken, weil ich glaube, es geht ja um Sicherheit. Wie können sich die Leute wieder sicher fühlen? Wie kann es irgendwie besser werden? Das ist ja natürlich auch ein sehr subjektives Gefühl, aber das ist ja, was ja viele Leute irgendwie betrifft. Und ich glaube nicht, dass, wenn wir jetzt alle Grenzen dicht machen und alle Menschen abschieben und so weiter, dass es dann besser wird, weil zum Beispiel auch in Magdeburg, es war ja jemand, der als Arzt gearbeitet hat, aber der ja trotzdem auffällig war, wo es Warnungen gab und so weiter. Man fragt sich, was ist da schiefgelaufen? Und da müssen wir schon, und ich finde, da habe ich auch schon, auch gerade von einer bayerischen Landesregierung nach Aschaffenburg ein bisschen Selbstkritik vermissen lassen, zu sagen, was kann ich selbst tun, auch in meinen Behörden, um zu schauen, wie kann es besser gehen. Und das ist es, glaube ich. Wir brauchen mehr Zusammenarbeit zwischen, eine verpflichtende Zusammenarbeit zwischen den Behörden. Es gibt, glaube ich, es gibt schon ein System, was über, also deutschlandweit greifen soll, dass zum Beispiel überhaupt Zugang zu allen Akten und so weiter kommen soll. Aber das ist nicht in allen Bundesländern umgesetzt. Und ich denke mir, es ist 2025. Wie kann das sein? So, oder dass wir nur in NRW sogenannte Fallkonferenzen haben bei bestimmten Tätern. Also das kenne ich aus dem Jugendamt auch. Wenn wir bestimmte Fälle haben, dann treffen wir uns mit Polizei, mit Staatsanwaltschaften und so weiter. Dann gibt es große Runden, dass alle Leute, die damit zu tun haben, an einen Tisch kommen, damit man weiß, wie man damit umgeht, damit eben niemand durchs Raster fällt. Warum gibt es das nicht überall?
Ja.
Und das hat jetzt nichts, das ist keine... Das ist nichts populistisch, das ist nichts pauschal, aber ich glaube, das wären Sachen, die wirklich was ändern würden.
Genau, nicht von heute auf morgen, was nichts kann.
Aber das würden ehrlich gesagt Grenzschließungen auch
nicht. Das meine
ich,
nichts würde von heute auf morgen irgendwas verändern und verbessern.
Und das muss man, glaube ich, auch den Leuten ehrlich sagen. Man kann nichts machen, Schnips, und es ist alles wieder gut, aber man muss halt gucken, wo setzen wir an. Und wenn wir aber die Grenzen schließen und gleichzeitig die Behörden immer noch nicht zusammenarbeiten dürfen, dann so what, dann hat sich nichts geändert. Und diese Debatte vermisse ich wirklich sehr.
Ein unheimlich komplexes Thema, wo fürchte ich nur einfache Antworten gewinnen können.
Ja, das ist schade, weil wir damit nicht durch. Robert Habeck hat vor ein paar Tagen das wirklich auch schon in dem Video, und wir haben es deutlich gesagt, was da unsere Vorstellungen wären, auch die psychosoziale Beratung, einfach, dass man das auch einfach mal aufnimmt und dann einfach auch Einschätzung und die Menschen dann auch Unterstützung bekommen.
Meine, dafür braucht es aber auch mehr Menschen, die Psychoberatung anbieten können, also ausgebildete.
Wir haben da tatsächlich auf Bundesebene, gibt es ein Programm, es ist sogar im Bundesfamilienministerium angesiedelt, auch das sollte gekürzt werden, also es ist alles so ein bisschen schwierig, ne? Also da müssen wir uns auch selbst also dafür einsetzen, dass sowas halt bleibt.
Robert Habeck hat vor einigen Tagen, ich weiß nämlich noch nicht, wann ich ausstrahle,
ob
heute oder morgen oder übermorgen, angekündigt, dass er eine Koalition mit Friedrich Merz und der CDU nicht kategorisch ausschließt. Ich dachte jetzt so nach letzter Woche, nach Freitag, ist eine Zusammenarbeit mit der CDU ausgeschlossen für die Grünen oder auch für die Sozialdemokraten. Wie siehst du das? Welche Wunschkoalitionen hast du, Denise?
Genau, ich würde mal sagen, das ist eine sehr weise Entscheidung von ihm, sich nicht festzulegen, und wird es auch so sehen, weil ich bin jetzt ja auch seit 3,5 Jahren gut im Bundestag, und wir haben ja mit FDP und SPD zusammen regiert, und man merkt dann schon, was man für Anforderungen hat an einen Koalitionspartner. Und ich würde sagen, für mich, natürlich muss man sich einigen, man muss aber auch zuverlässig sein, also sozusagen, wenn eine Abmachung getroffen wurde, dann gilt die Abmachung auch. Und das würde ich jetzt mal sagen, das muss unabhängig davon gelten, wer dieser Koalitionspartner ist. Und ich habe zum Beispiel, durfte auch den Koalitionsvertrag hier in Schleswig-Holstein mitverhandeln, und habe da eine ganz andere, also das war eine ganz andere Kultur, vielleicht auch ein anderer Umgang miteinander.
Ja, Daniel Günther schwärmt ja von euch.
Ich würde sagen, es ist auch nicht immer leicht, und wir haben natürlich total krasse Differenzen, gerade auch beim Thema Migration, aber auch bei vielen anderen Themen haben wir unterschiedliche Vorstellungen. Die Frage ist, kann man Einigung treffen und auf die kann man sich verlassen, das heißt, das gilt dann auch, und kann man auch dem anderen mal Zugeständnisse machen und dem was gönnen? So, also zu sagen, wir, das ist unser Punkt, der ist wichtig, den müssen wir haben. Ich weiß, die andere Partei hat auch Punkte, die sind wichtig, die haben wir haben. Weil man wird ja nie, wenn man nicht irgendwie über 51% hat, wird man ja nie alleine entscheiden können. Das heißt, Politik ist ja immer Kompromisse machen und so. Und ich werde nie 100% grünes Parteibuch umsetzen. So, die Frage ist halt, auf was für Inhalte kann man sich einigen? Und deswegen würde ich es immer von den Inhalten abhängig machen. Und ich glaube, so sieht das auch Robert Habeck, deswegen hat das nicht ausgeschlossen. Ich glaube, wenn man jetzt anfangen würde, auszuschließen, so wie einige Parteien das auch machen, zu sagen, nee, mit denen gar nicht, dann stärkt das am Ende wieder nur die AfD, wie es zum Beispiel auch letzte Woche war, weil dann bleibt am Ende nur die übrig. Und das wäre, glaube ich, sehr fatal. Und ich glaube, das ist ja auch eine Lehre aus der letzten Woche. Die Leute wollen, dass die demokratische Mitte zusammen Entscheidungen treffen kann. Und deswegen versperren wir uns da nicht, sondern wollen das sogar ganz massiv. Ja, wir sind offen.
Gut, ich meine, wenn ihr an der Regierung beteiligt sein wollt, dann müsst ihr das natürlich auch sein.
Und natürlich nicht um jeden Preis, das hängt immer von den Inhalten ab.
Lieber aber nicht regieren als schlecht regieren. Habe ich mal gehört.
Hast du das Güte Jensen auch gefragt?
Ja, habe ich. In der Tat.
Das, wie gesagt, gleiche Antwort, würde ich von den Inhalten abmachen.
Gut. Ich möchte jetzt mit dir über deine Ideen für unseren schönen Wahlkreis sprechen, Denise. So, während die Mikros aus waren, haben wir nochmal über die große, über das große Ganze gesprochen. Über die spannenden Themen, die wir haben. Aber es geht ja hier in Tores Tea Time um regionale Themen eigentlich. Und natürlich bist du eine Repräsentantin dieses Wahlkreises in Berlin. Erzähl uns doch mal, was sind so deine drei Top-Ideen, mit denen du für dich wirbst, weshalb du von den Hörerinnen und Zuschauern gewählt werden sollst.
Genau. Das eine, was uns, glaube ich, sehr krass hier auch an der Nordseeküste betrifft, ist das Thema Klimaschutz als Menschenschutz, weil ich glaube, wir hier auch sehr deutlich die Auswirkungen der Klimakrise merken werden.
Ich werde weiter plakativ fragen.
Ja.
Ich hoffe, es wird hier wärmer.
Du hoffst, es wird hier wärmer?
Guck dir mal scheiß weiter an.
Also ich mag es ja ganz gerne. Ich hasse es, wenn es so heiß ist. Genau, ich glaube, die Wärme ist an sich nachher gar nicht das Problem, Mann, sondern das der steigende Meeresspiegel, sondern das Wasser, was einfach kommt. Und nicht nur das Wasser, was von außen steigt, sondern gerade auch bei uns. Wir sind hier in den Niederungen und das wird ein massives Problem. Und wir sagen einfach so, wir müssen die Menschen schützen, die hier leben, und deswegen machen wir eine ambitionierte Klimapolitik oder auch Naturschutz, also auch natürlich den Naturschutz dabei nicht zu vergessen. Deswegen weiter Ausbau der Erneuerbaren und so weiter. Und ich glaube, das ist ein zentrales Thema auch hier vor Ort, was wir nicht vergessen dürfen.
Das 1,5-Grad-Ziel haben wir ja schon gerissen. Mhm. Kannst du uns trotzdem einmal so mitnehmen, die sich mit dieser Thematik nicht so auseinandersetzen, weil das medial auch nicht mehr so viel Anklang findet? Und ich meine, ja, das ist ja auch euer Kernthema immer gewesen. Was hat sich in den letzten Jahren klimatechnisch hier schon so verändert, dass es wirklich spürbar ist?
Also wir haben ja den Ausbau der Erneuerbaren massiv nach vorne gebracht. Wir haben auch endlich dafür gesorgt, seit 1.1., dass man das auch vor Ort merkt. Also sonst war es ja immer so, dass wir hier relativ hohe Strompreise hatten dafür, dass wir hier vor Ort die Erneuerbaren produzieren und hier die Erneuerbaren auch stehen. Aber wir haben jetzt, das dynamisiert die Netzentgelte. Das heißt, es wird jetzt günstiger, besonders da, wo erneuerbarer Strom produziert wird, also vor allem auch hier im ländlichen Raum. Das ist was richtig gut ist. Und wir haben tatsächlich auch den Klimaschutz, auch den, dass wir zum Beispiel Ausgleichsflächen schaffen, dass wir schauen, dass was wir im Ahrtal gesehen haben, dass einfach zu dicht am Wasser gebaut wurde und so weiter, dass man einfach der natürliche Klimaschutz, dass der total vernachlässigt wurde, dass wir das jetzt auch mit einer Moorschutzstrategie, also eine Wiedervernässung und so weiter, dass wir das vorangetrieben haben, einfach zu sagen, wir schaffen Fläche, wo Wasser hingehen kann, dass es halt nicht die Menschen betrifft.
Wir kennen ja diese Szenarien, was passieren kann, wenn es immer wärmer wird. Meine Frage zielte so darauf ab, was ist in den letzten Jahren, nicht was habt ihr geschaffen, erzielt, sondern was hat sich schon dramatisiert, was hat sich schon verschlechtert? Was ist hier in der Region Greifbares passiert, wo wir erkennen können, aha, es gibt es wirklich, oder das sind nicht nur Gerüchte, das sind nicht nur Szenarien, die irgendwann mal eintreten können in 8 Generationen. Was ist hier schon passiert?
Ach so, das merken wir ja sowieso. Also ich meine, jetzt hier regional, ich glaube natürlich so Ahrtal, was in Portugal passiert, oder jetzt auch die Brände in Los Angeles, das ist, glaube ich, was natürlich uns auch hier betrifft oder was wir mitbekommen, aber dass wir den wärmsten Sommer seit Beginn der Aufzeichnung und so weiter, das haben wir hier auch gemerkt. Also einfach diese krassen Temperaturanstiege. Du sagst zwar, du magst es wärmer, aber irgendwann magst du es auch nicht mehr warm.
Nein, also 20, 25 Grad ist Feierabend.
Genau, auch, aber das wird sich, aber das ist ja nicht das, was wir hier haben.
Ich glaube, die letzten 3 Sommer waren auch immer die wärmsten aus den letzten Jahrhunderten.
Genau, immer wieder die nächsten Steigerungen seit der Aufzeichnung. Genau, das heißt, das ist was man hier wirklich schon massiv wird. Und das wird ja, also das wird halt nicht weniger werden, sondern noch mehr werden.
Wir merken ja, Menschen brauchen emotionale Happenings. So, und wenn es im Sommer ein bisschen wärmer wird, meisten freuen sich noch.
Noch, ja.
Noch. Ja.
Aber ich glaube auch gerade, also ich meine, hier haben wir auch noch den Ausgleich durch das Meer, aber wenn man mal Richtung Ruhrgebiet oder mal ein bisschen südlich der Elbe guckt, dann ist das da auch schon eine andere Nummer. Da gibt es halt teilweise Leute, die gehen im Sommer nicht mehr raus, weil es zu heiß ist.
Weitere Sachen, die hier schon im Norden in unserem Bundesland vielleicht spürbar sind durch den Klimawandel?
Naja, die Sturmfluten sehen wir natürlich auch, dass das zunimmt. Wir haben jetzt auf den Inseln und Halligen dann ja auch, dass da noch so Starkregen mit dazukommt. Und auch da haben wir zum Beispiel, wenn wir jetzt das Thema Pellworm nehmen, dass es da einfach so ist, dass das Wasser nicht mehr ablaufen kann. Das ist ja, Pellworm ist ja wie so eine Suppenschüssel. Und dass wir einfach, das will ich auch nochmal sagen, die Starkregenereignisse nehmen halt zu, also dass man gar nicht mehr... Also nicht nur das Wasser, was von außen kommt, weil der Meeresspiegel steigt, ist ein Problem, sondern auch das, was abfließt. Also weil wir halt eben hier in den Niederungen sind, das heißt, das Wasser wird, also Hälfte Schleswig-Holstein entwässert halt in die Nordsee. Wenn aber der Meeresspiegel steigt und Starkregen kommt, dann kann es halt nicht abfließen. So, und da haben wir schon Herausforderungen, auch teilweise mit Überschwemmungen und so weiter. Also wir haben das bei uns auch in Dithmarschen teilweise, dass dann bestimmte Gebiete überflutet sind. Ja.
Wie kann das Thema Klimaschutz wieder präsenter werden?
Ja, wir setzen das immer wieder.
Ich weiß.
Weil es einfach so, wir schützen ja nicht das Klima, das sagen wir auch immer, sondern wir schützen halt die Menschen, weil es halt wirklich darum geht, den Lebensraum und uns Menschen hier zu schützen. Weil halt Menschen sterben oder auch Lebensraum dann verloren geht. Ja, wir arbeiten weiter dran. Es ist halt immer sehr präsent in den Medien, wenn halt dann irgendwelche Katastrophen passieren. Und das würde ich mir eigentlich nicht wünschen. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute das Thema als relevant empfinden. Nicht nur, wenn gerade wieder irgendwo eine Überflutung ist, wenn irgendwo Waldbrände sind oder Trockenheit und Dürre herrscht, sondern dass es auch so relevant ist.
Ich meine, Fridays for Future, korrigier mich, aber gibt es, glaube ich, soweit nicht mehr?
Doch.
Wenn nicht mehr so medial begleitet.
Ja, genau. Also
die Klimakleber, wie sie genannt worden sind, haben sich jetzt ja auch sind auch nicht mehr so präsent, sind auch nicht mehr da, haben sich, glaube ich, auch sogar aufgelöst und wollen jetzt andere Zeichen setzen. Also ich nehme wahr, es passiert auch nicht mehr wirklich was, um Zeichen zu setzen. Und das will ich nicht werten, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich habe das Gefühl, entweder findet da eine Resignation statt, es passiert eh nichts. Oder wie empfindest du das?
Also ich habe schon das Gefühl, dass nicht mehr so viele Menschen mobilisiert werden für das Thema, weil auch einfach durch den Krieg in der Ukraine und einfach andere Themen auch in den Vordergrund gerückt sind. Aber trotzdem gibt es noch Menschen, die sich dafür einsetzen. Wir haben immer noch eine starke Zivilgesellschaft, die auch immer noch wieder zu Demonstrationen aufruft. Und wir arbeiten ja zum Beispiel auch immer weiter an dem Thema und wollen natürlich auch schauen, wir haben es jetzt in dem aktuellen Bericht gesehen, dass die Bundesregierung ihre Klimaziele erreicht hat. Allerdings nur wegen des Wirtschaftsministeriums im Bereich Verkehr haben wir das nicht erreicht. Und da sind natürlich, haben wir noch viel Herausforderungen.
Wer sitzt da?
Ja. Jemand, der kein Interesse daran hatte, die Klimaziele zu erreichen.
Im Wirtschaftsministerium oder jetzt im Verkehr?
Im Verkehrsministerium. Genau. Genau, da müssen wir halt noch ran. Und das ist, glaube ich, auch was, weil auch wenn wir diese Themen, wir waren ja bei, was ist hier für die Region wichtig, so Ausbau, Infrastruktur, gerade auch Bahninfrastruktur, wenn wir da investieren wollen, das ist, glaube ich, auch etwas, was hier der Region sehr zugutekommen wird oder wenn wir da das umsetzen können, was wir uns vorstellen.
Ist das ein zweiter Punkt?
Ja, ich würde jetzt mal, okay. Versucht, so eine coole Überleitung zu
machen. Auf jeden Fall, das hast du richtig gut hinbekommen, weil dann kann ich mir die Frage sparen, wie du zu Greta Thunberg stehst.
Also.
Möchte ich trotzdem gestellt haben, bevor wir zur Infrastruktur kommen.
Sie hat auf jeden Fall einiges geleistet für die Klimabewegung.
Auf jeden Fall.
Genau.
Und würdest du jetzt noch mit ihr Bilder machen und zeigen, Mensch, Greta, mein großes Idol?
Ich glaube, wir haben da schon einige Differenzen, was so in den Vorstellungen, wie wir das, die Klimaziele erreichen, dann haben. Wir hatten schon über Atomkraft gesprochen, ne? Genau, ja.
Hatten wir. Und auch über das Thema Menschenbild bei Greta. Wie siehst du das?
In welchem Bezug meinst du jetzt?
Auf Israel, Palästina.
Ja.
Da ist
genau.
Greta ja auch in Erscheinung getreten, mehrfach.
Genau, ich glaube, da haben wir auch eine andere Vorstellung davon, wie sozusagen ein differenziertes Bild auf den Nahostkonflikt aussieht. Ja.
Das wäre jetzt auch viel zu weit.
Da können wir, glaube ich, auch 3 Stunden Podcast-Folgen nochmal an anderer Stelle führen.
Da fehlt mir absolut das Hintergrundwissen. Ja. Ich wollte nur auf Greta einmal zu sprechen kommen. Und jetzt kommen wir zur Infrastruktur. Genau. Wie bist du denn eigentlich hierher gekommen nach St. Peter?
Ich hätte mit dem Zug fahren können, aber ich habe noch Anschlusstermine, deswegen bin ich mit dem Auto gefahren.
Ja.
Und ich glaube, das muss
geht
man,
ja auch. Geht auch gut hier.
Geht super, genau. Ich glaube, das muss man auch ehrlich sagen. Im ländlichen Raum wird man nie ganz auf das Auto verzichten können. Und trotzdem müssen wir für alle Menschen, die kein Auto fahren wollen oder es nicht können, einfach die Infrastruktur ausbauen. Genau, öffentlicher Personennahverkehr ist da ein Riesenthema. Die Bahn, Marschbahn sowieso ein Riesenthema.
Also Schiene und Bus, ist das damit gemeint?
Und On-Demand-Verkehr. Also wir haben ja in...
On-Demand heißt, ich bestelle mir etwas oder ich buche mir ein Auto.
Genau, das Rufbusse zum Beispiel, das gibt es in Dithmarschen sehr erfolgreich. Ich glaube, das gab es hier auch in Nordfriesland, bis der Kreistag das eingestampft hat, meine ich. Sehr schade, weil ich glaube, gerade für Regionen wie zum Beispiel Eiderstedt ist es unglaublich relevant gewesen, weil man braucht, oder es bringt halt nichts, wenn da halbstündig leere Busse fahren.
Klar.
So, deswegen ist halt On-Demand-Verkehr,
genau,
deswegen ist halt On-Demand-Verkehr eine richtig gute Alternative. Oder auch Carsharing-Angebote, da gibt es ja zum Beispiel schon sehr, sehr gute Beispiele, auch diese Dörbsmobile hier in Nordfriesland.
Ja, viele auch elektrisch betrieben.
Genau, und das einfach mehr zu unterstützen. Also wir dürfen nicht so dreispurig Autobahn, sondern schauen, wir brauchen halt unterschiedliche Mobilitätskonzepte. Und die müssen halt, und das ist, glaube ich, auch noch was diese Region sehr prägt. Es gibt halt keine Pauschallösung, sondern man muss, gerade weil die Region auch durch die Insellagen und so sehr besonders ist, braucht man da sehr individuelle Lösungen. Und das muss der Bund, glaube ich, auch manchmal verstehen.
Wie kann der Schienenverkehr hier verbessert werden?
Ja, ich würde mal sagen Instandhaltung, also erstmal Reparatur. Also wir haben ja die Engpässe auch mit der Brücke und so weiter, wo teilweise, ich weiß, dass Güterverkehr abgekoppelt werden muss und dann doppelt fahren muss, weil die Brücke das nicht auslässt. Also wir brauchen da echt massive Reparatur und Sanierung der Strecke. Ich weiß, die Bahn macht da jetzt auch einiges, aber das wird hier auf jeden Fall nochmal Thema sein müssen.
Meine, einige Strecken wurden noch reingestampft.
Genau,
das ist auch. Es wirkt jetzt nicht so, dass die Schiene in Schleswig-Holstein priorisiert wird und es neue Strecken geben wird und es verlässlicher klappen kann.
Genau, ich glaube tatsächlich, dass wir schon auch über die die Wiederinbetriebnahme von stillgelegten Strecken ist zum Beispiel auch für die Häfen ein wichtiger Punkt, weil auch da viel Güter halt über Schiene dann abtransportiert werden und auch da zu schauen, dass man das besser ausbauen kann. Also das, ich habe das Gefühl, also Schleswig-Holstein wurde, glaube ich, was Infrastruktur angeht, generell nicht so in Fokus genommen, lag vielleicht auch an bayerischen Verkehrsministern.
Hat ein Wirtschaftsminister aus Flensburg da nicht ein bisschen Mitspracherecht?
auf jeden Fall glaube ich, dass wir und letztendlich ist der Bundesverkehrswegeplan ja trotzdem etwas, was im Verkehrsministerium dann entschieden wird und ja auch langfristig geplant wird. Und da gab es jetzt eine Neuaufsetzung und da sind ja schon andere Punkte reingekommen. Also da muss man auch schon manchmal fragen, inwieweit so eine langfristige Planung ist, glaube ich, schon sinnvoll. Und trotzdem braucht man immer noch so ein kurzfristiges Moment, weil wir jetzt zum Beispiel auch mit Northvolt gesehen haben, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, irgendwas zu verändern, obwohl es notwendig wäre.
War das Invest in Northvolt, die großen Subventionen, mehrere hundert Millionen Euro richtig?
Ja, würde ich immer noch sagen, dass es richtig war, weil, und das ist vielleicht auch, vielleicht ist es auch ein dritter Punkt, weil wir müssen investieren in den Standort, auch gerade hier und vor allem, wenn wir unabhängig sein wollen von den USA. Wir sehen ja jetzt, was Trump da gerade abzieht, aber auch unabhängig sein wollen von China, dass wir bestimmte Produktion einfach auch hier in Europa haben wollen. Und dann muss es auch Förderung davon für den Staat geben. Natürlich wäre es immer schöner, wenn sozusagen Unternehmen ohne Förderung sich irgendwo ansiedeln würden. Aber gerade in der weltpolitischen Lage, weil wir auch sehen, die USA hat massiv subventioniert, dass sich Unternehmen da ansiedeln, müssen wir einfach global schauen oder auch natürlich nicht nur als Deutschland, aber auch europäisch schauen, wie wir hier bestimmte Produktion uns halt sichern, damit wir keine Abhängigkeit haben.
Da bin ich gleich auf deine Ideen gespannt. Möchte noch einmal kurz zum Thema Infrastruktur abschließend kommen. Bei der IHK-Podiumsdiskussion habe ich, glaube ich, richtig verstanden, dass du keine Befürworterin des A20-Ausbaus bist, richtig?
Richtig.
Man kann das auch anders ausdrücken, du bist gegen den Ausbau der A20.
Genau.
Warum?
Warum? Weil mehr Autobahn immer mehr Verkehr, also immer mehr Autos bedeuten. Und ich weiß, das ist total, also ich bin gar nicht dagegen, dass wir eine Lösung finden, dass zum Beispiel die Betriebe oder die Sachen gut von A nach B kommen.
Ganz kurz,
ich
will bitte, nur sagen, würde die A20 lang gehen, dass wir es einmal einordnen können?
Genau, die A20 würde ja, die ist jetzt ja bis Bad Segeberg gebaut, genau, würde dann da rumgehen. Ich komme ja ursprünglich aus dem Kreis Steinbock, deswegen weiß ich das, bei Glückstadt, dann Elbquerung und dann rüber. So, genau.
Also quasi um Hamburg herum.
Genau, um Hamburg herum. Ja. Genau, das ist das Thema. Und ich bin gar nicht dafür, dass man, also es gibt jetzt schon Strecken, die da längs führen. Ich bin gar nicht dafür, dass man sagt, nee, wir müssen irgendwie keine Lösung dafür finden, sondern die Frage ist, ist eine neue Autobahn die richtige Lösung dafür? Und wir Grüne haben schon seit Beginn dieser Debatte, die ja auch schon etliche Jahre alt ist, haben wir ein Konzept, das heißt der grüne Weg nach Westen. Und das ist das, was wir jetzt auch mit der B5 machen. Also sagen wir bauen sie so aus, also dreispurig, dass Überholen kurzzeitig möglich ist. Man sieht es auch immer in Skandinavien, haben die das auch schon lange. Also es ist quasi dreispurig, immer im Wechsel kann man überholen. Und man muss dafür keine Autobahn bauen. Klar, für Bad Segeberg braucht man trotzdem eine Umgehung.
Was spricht dagegen, eine neu zu bauen? Immer mehr Autos, sagst
Erst
du?
Erst Flächenversiegelung. Ne, wir haben natürlich, also wir haben einfach Gründe, es würde also Enteignung von vielen Menschen. Ich weiß, wir hatten riesige Debatten auch in Glückstadt, was ist mit den Menschen, die dort leben.
Ja, man kann sich natürlich nicht so einfach vorstellen, da wird jetzt einfach mal eine Straße hingeteert und gut ist.
Genau, sondern das betrifft ja auch immer Menschen vor Ort. Und die Frage ist, warum baut man nicht bestehende Straßen auf, die den gleichen Zweck erfüllen? So, und das habe ich mich schon immer gefragt. Das ist auch das Riesenthema, was wir bei Infrastruktur generell hatten. Warum, wir müssen keine Autobahn neu bauen, sondern wir haben so viele marode Brücken, in Dresden stürzen sie ein. Warum reparieren wir nicht und sanieren wir nicht die Infrastruktur, die wir sie haben und verbessern sie dann? Weil wir haben viele Straßen. Und deswegen wäre das sozusagen erstmal mein Plädoyer, bevor man irgendwas neu baut.
ich kann mir vorstellen, das ist ja auch ein Sie liegen grünes Interessenthema. Stau ist, glaube ich, furchtbar fürs Klima. Da stehen
total
zigtausende Autos auf schleswig-holsteinischen, hamburgischen Straßen im Stau und verpesten die Luft. Dann denke ich mir, zweite Autobahn, entzerrt das Ganze, bin ich immer froh. A7, A23, es entzerrt das, freie Fahrt, Vollgas.
Hast du freie Fahrt? Nee, hast du nicht, weil du hast trotzdem Stau. Und das ist das, was wir sehen. Selbst wenn du eine zweite Autobahn baust oder sie dreispurig oder teilweise vierspurig brauchst, ist es trotzdem Stau. Und das meine ich mit mehr Autobahn zieht mehr Autos nach sich. Das heißt, der Stau ist trotzdem da. Die Frage ist, was für Alternativen haben wir? Natürlich irgendwie so ein, ich weiß, in Großstädten geht es vielleicht, dass ein Handwerksbetrieb mit dem Lastenrad unterwegs ist, auf dem Land geht es nicht. Keine Frage. So, ja. da brauchen wir den Transporter, der muss damit unterwegs sein. Die Frage ist, mehr Güter auf die Straße, dass wir weniger mehr Güter auf die Schiene, Entschuldigung, dass wir mehr, dass wir da den Entlastung haben. Ja. Und warum machen wir den öffentlichen Personennahverkehr nicht so attraktiv, dass wir gerade im Raum Hamburg nicht mehr so viele Autos haben? Also warum pendeln die Leute mit dem Auto nach Hamburg rein oder raus? Warum pendeln sie nicht mit der Bahn? So, weil es halt einfach eine Katastrophe ist, Bahn zu fahren.
Genau.
So, und das ist halt, und ich würde halt sagen, es ist trotzdem Stau. Wir sehen es auch gerade, meine Schwiegereltern kommen aus NRW, aus Bonn. Da ist auch immer Stau und da sind die Autobahnen, was weiß ich, wie breit. Deswegen will ich es nur einmal sagen, dass das nicht die Lösung sein wird, sondern wir schauen müssen, wie wir es irgendwie umlagern können.
Ich freue mich immer über klare Positionen. Deswegen danke, dass du da nicht so im heißen Brei herumgeredet hast.
Nee, ich glaube, ich will das auch nicht schön reden oder mich auch nicht verstehen. Das ist die Haltung, das ist meine Haltung.
Ja,
das ist
auch Position bei den Grünen. Politikerinnen, Politiker mit Haltung, gut.
Das ist übrigens auch der Spruch auf meinem Plakat.
Deine Plakate. Genau, die sind ja nicht auf Plattdütsch.
Nee,
wie bei Güde.
Nee.
Sprichst du platt?
Nee, ich verstehe es aber.
Dann wird es auch nicht passen. Du verstehst. Nee. Ja, das macht auch gar nichts.
Weiß, ja, es ist leider, habe ich. Also, meine Großmutter hat noch Plattdeutsch als Muttersprache gelernt. Also, es war ihre Erstsprache. Mein Vater kann es auch noch, aber es ist wie bei so vielen, dann geht es verloren. Ich finde es schade, weil ich habe zum Beispiel mal einen plattdeutschen Lesewettbewerb gewonnen und ich mag es auch total gerne. Ich lese auch gerne auf Plattdeutsch, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich traue mich vielleicht auch nicht, aber ich habe einfach keine Übung in dem
Hätten
Sprechen.
Hätten wir hier kein Tee drin, sondern was anderes, ein Teepunsch. Vielleicht.
Vielleicht bei mir dann zumindest hätte
ich sehe deine Plakate ziemlich selten.
Echt?
Dafür sehe ich aber Volt-Plakate an jeder Ecke.
Okay.
Sind Volt und Grüne nah beieinander?
Die Volt ist für Atomkraft.
Aha.
wow. Zumindest waren sie das im Europawahlkampf. Deswegen glaube ich nicht, dass wir uns da so...
Ich habe mich mit dem Volt-Wahlprogramm nicht besonders beschäftigt. Ich hätte gesagt, das ist eine proeuropäische Partei.
Total, wir sind auch proeuropäisch.
I know. Die aber ähnliche Ansichten vertritt wie die Grünen.
Total.
Ja.
Wir haben auch tatsächlich in einigen Kommunalparlamenten, da gibt es sogar Koalitionen zwischen Volt und Grüne.
War einfach überrascht oder bin es, wie stark die plakatiert sind. Mhm. Bei den letzten Wahlkämpfen habe ich das nicht so wahrgenommen. Ja. Vielleicht auch nur hier oben.
Genau. Also ich muss auch dazu sagen, ich meine, Plakate, wir haben jetzt tatsächlich auch, wir waren vorhin schon bei Dänemark, wir haben den dänischen Style versucht ein bisschen nachzumachen. Wir haben wiederverwertbare Plakate auch, wo drauf steht, einfach nur Grüne wählen. Weil wir gesagt haben, es ist, ich meine, dass dieser Plakate-Dschungel und ist ja einfach nur, man macht Plakate, um dabei zu sein. Aber so der Nachhaltigkeitsgedanke spielt ja nicht so eine große Rolle. Nee. Deswegen haben wir versucht, das auch nochmal ein bisschen mit einzubringen und sind ja jetzt in Nordfriesland zumindest auch diesen Weg gegangen. Also es gibt dann auch Plakate von mir, die jetzt sozusagen nur für die Bundestagswahl sind, aber es sind auch Plakate da, die einfach wiederverwertbar sind.
Zuversicht. Mhm. Was will Robert Habeck uns damit sagen?
Wir haben das Motto unserer BDK, also Bundesdelegiertenkonferenz, vorletzte Woche Sonntag, wo wir das Wahlprogramm beschlossen haben, war die stärkste Kraft im Land, Zuversicht, war das Thema. Weil ich glaube oder wir davon überzeugt sind, dass das ist, was es jetzt braucht.
Wie könnt ihr denn nach diesen Ampeljahren, die ja nicht gut angekommen sind in der Bevölkerung, Zuversicht ausstrahlen? Wie kann ein Robert Habeck sich hinstellen und sagen, so, ich kann Kanzler?
Weil, und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen untergegangen, aber ich glaube, es ist gar nicht untergegangen, sondern weil er uns durch die größte Energiekrise dieses Landes gemanagt hat, weil er dafür gesorgt hat, dass wir nicht mehr abhängig sind vom russischen Gas, weil wir die Energiewende vorangetrieben haben. Also das, was wir in Schleswig-Holstein hier schon seit Jahrzehnten machen, was jetzt auch sozusagen als Wirtschaftsstandort, wofür uns jetzt alle feiern und alle irgendwie stolz darauf sind, ja, wir sind Energiewendeland, dass wir das jetzt auch sozusagen auf die Bundesrepublik ausbreiten. Und das hat er geschafft. Und ich würde sagen, da kann man schon sagen, Zuversicht ist das, was es braucht. Und das ist das, was wir ausstrahlen.
Branchenübergreifend, expertenübergreifend, hinterfragen ja viele die Expertise von Herrn Habeck im Wirtschaftssektor. Würdest du sagen, er ist da richtig aufgestellt oder eher woanders?
Nee, ich würde sagen, er hat es auf jeden Fall gezeigt, dass er es kann, allein wie er uns sozusagen durch die krisenhaften Jahre gelenkt hat. Und jetzt tatsächlich auch die Antworten, die er findet, also zu sagen, die Wirtschaft schwächelt natürlich aufgrund der Krise, aber auch aufgrund eines Investitionsstaus, einer mangelnden Infrastruktur, die einfach Jahrzehnte, also man muss ja sagen, schon vor Corona ist ja die Wirtschaft nicht mehr gewachsen. Also es ist ja nicht so, dass wir die Wirtschaftskrise erst jetzt seit gestern haben, sondern
es
schon davor.
Es war abzusehen, dass es irgendwann mal kippen könnte.
Genau, und dann ist, und ich bin nicht davon überzeugt, dass das jetzt an Robert Habeck liegt, sondern dass es sozusagen vorprogrammiert war, schon vorher aufgrund, ja, Bürokratie. Einfach der Wirtschaftsstandort spielte, glaube ich, zu lange eine zu kleine Rolle. Und indem wir jetzt sagen, okay, wir müssen dann einfach mal unsere Grundsätze überdenken und schauen, wie wir uns hier wieder gut aufstellen können, das finde ich, kann man durchaus auch mit Zuversicht zu verbinden. Wir sind nicht diejenigen, die jetzt hier sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir schlagen die Hände über den Kopf zusammen und wissen nicht, was wir machen sollen, sondern wir schauen, wie können wir strukturell wirklich was verändern, dass wir als Deutschland wieder besser aufgestellt sind.
Und das kann man gewiss, indem man investiert. Das genau. Sagtest du auch schon. Deswegen genau. Erzähl uns doch mal deine Ideen, konkreten Ideen oder eure, wie wir mehr investieren können, mit welchem Geld, wo soll das Geld herkommen, ohne, du hast das Generationsthema angesprochen, ohne die künftigen Generationen noch mehr zu verschulden.
Genau, das ist, also wir müssen auf jeden Fall an die Schuldenbremse ran und ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil...
Widerspricht sich das nicht?
Nein, und okay. Das ist immer das Ding, weil alle immer sagen, wenn wir die Schuldenbremse, das ist eine Belastung für die nächsten Generationen. Jetzt haben wir doch, also wir haben doch jetzt schon Schulden ohne Ende, die Schulen sind marode, unsere Straßen haben Löcher, die Brücken stürzen ein, das sind doch auch Schulden, die stehen nur nicht im Haushalt der Bundesrepublik, aber sie sind ja trotzdem da. Und jedes Unternehmen würde es doch auch so machen, wenn es irgendwie wachsen möchte, muss es investieren und irgendwas Neues machen und dafür nehmen viele Unternehmen auch Schulden auf. Ich bin jetzt keine Wirtschaftsexpertin, aber so viel weiß ich schon, dass Leuten durchaus mal Kredite aufnehmen, um neu zu investieren, weil daraus dann Gewinn und Wachstum erwächst. Und nichts anderes haben wir vor, zu sagen, wir investieren in Schulen und Kitas, in junge Menschen, in unsere Bildung, weil auch das, wir haben einen großen Anteil an jungen Menschen, die ohne Schulabschluss nach der Schule einfach dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, den Unternehmen nicht zur Verfügung stehen, wo viele Qualifikationen fehlen, die einfach keine Ausbildung machen, nichts. Und das ist ein Riesenproblem.
Nur ist dieses Unternehmen, was du angesprochen hast, schon stark verschuldet.
Im Vergleich.
Und irgendwann kann ein Unternehmen auch nicht mehr sagen, okay, wir nehmen noch mehr Schulden auf, weil die müssen natürlich irgendwann mal zurückgezahlt werden.
Genau, das stimmt. Und im Vergleich zu anderen Ländern hat zum Beispiel Deutschland in den letzten Jahren massiv Schulden abgebaut. Also wir haben tatsächlich...
Aufgrund der Schuldenbremse, oder?
Auch, genau. Aber wir sagen ja auch nicht, wir wollen sie komplett abschaffen und dann sagen, jeder darf, wie er will und wir schmeißen das Geld zum Fenster raus. Sondern uns geht es darum, wirklich gezielt zu sagen, wir schaffen Kriterien, wo wir es nicht wollen. Und das ist Investition in den Wirtschaftsstandort, also in auch zum Beispiel die Transformation hin zur Klimaneutralität der Wirtschaft, was ein Riesenthema ist. Das wird nicht ohne Investitionen funktionieren, auch nicht ohne Investitionen vom Staat. Und dass wir natürlich sagen, wir müssen in Bildung, also Kitaschule, gerade auch frühkindliche Bildung. Ich sitze ja selbst im Ausschuss Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wie wichtig die ersten Jahre sind und mit wie wenig Geld man da so viel Gutes machen kann. Wir haben zum Beispiel das Startchancenprogramm gemacht, also wo wir nicht mehr gesagt haben, jede Schule kriegt nach der Gießkanne irgendwas, sondern da, wo wirklich Probleme bestehen, also nach Sozialindizes fördern wir. Übrigens eine schleswig-holsteinische Idee, die im Bund jetzt kopiert wurde und aus ganz Deutschland ausgerollt wurde. Das waren hier früher Perspektivschulen, jetzt ist das Startchancenprogramm, das wollen wir auch schon für Kitas und dafür brauchen wir natürlich Geld und das sind auch nicht, das sind keine
Milliarden. Wo soll das Geld herkommen?
Genau, das ist dann Schuldenbremse. Genau, weil das sind keine Milliardenbeträge, sondern da kann man wirklich mit wenig Mitteln viel machen.
Aber Robert Habeck fordert Milliarden für die Verteidigung des Landes. Wo soll das Geld herkommen?
Genau.
Das muss ja auch irgendwo erwirtschaftet werden.
Genau, da müssen wir natürlich auch gucken. Wir haben.
Und ist es richtig, so viel für die Verteidigung auszugeben, weil du sprachst von den Überzeugungen damals zu den Grünen gekommen zu sein. Eine Frage, die du auch sicherlich erwartest und nicht das erste Mal hörst. Ja. Wie stehst du dazu? Und bevor du das beantwortest, muss ich einmal kurz das Band wechseln.
Ah, okay, gut, super. Genau, das ist es ja immer, das Thema Militärausgaben. Ich bin halt kein Fan davon, ein festes Ziel zu sagen, weil alle sagen immer 2% oder 3% jetzt vom Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt verändert sich. Deswegen ist es immer unterschiedlich. Ich würde sagen, wir brauchen so viel Geld, wie es halt braucht. Und deswegen würde ich mich immer, ich würde nie irgendwie sagen, ja, so eine Prozentzahl und so weiter. Ich weiß, dass es für die Grünen ein super schwieriges Thema ist.
Und für dich persönlich?
Auch, obwohl ich tatsächlich, und das, ich habe mir die Frage natürlich gestellt, weil wenn man im Bundestag gewählt wird, dann muss man ja auch zum Beispiel sich verhalten zu Bundeswehrmandaten. Also, weil wir eine Parlamentsarmee haben. Und deswegen habe ich mir die Frage schon gestellt, damals, als ich mich das erste Mal kandidiert habe für den Deutschen Bundestag, wie stehe ich eigentlich zu diesem Thema? Und ich stehe total hinter unserer Parlamentsarmee und wir haben bestimmte Kriterien, nach denen wir auch Mandate vergeben. Also ne, immer einen NATO-Einsatz und so weiter. Also wie, da kann ich total mitgehen.
Befürwortet eine 30-jährige Grünen Abgeordnete, die aus der grünen Jugend kommt, den Taurus?
Für die Ukraine?
Mhm.
Ja.
Warum?
Weil auch sie unsere Demokratie da verteidigen und sie es brauchen. Und wenn Russland gewinnt, wäre das fatal, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für uns.
Und wie sehen das deine Freundinnen und Freunde aus der grünen Jugend?
Ich würde sagen, differenziert. Es gibt einige, die finden das gut und andere, die finden das nicht gut. Aber das ist auch okay, weil...
Die Zeiten haben sich geändert.
Genau, die Zeiten haben sich geändert. Und aber auch, weil tatsächlich eine grüne Jugend immer auch dazu da ist, vielleicht nicht immer die gleiche Position zu vertreten.
Das sind sowieso die Jugend.
Genau.
Deswegen die Jugendorganisation.
Deswegen finde ich das überhaupt keinen Widerspruch und total legitim.
Dann noch einmal zum Abschluss, weil ich es noch nicht hundertprozentig verstanden habe. Wo soll das Geld herkommen für die Militärausgaben, für den Klimaschutz, für die Transformation?
Genau.
Bis auf Schuldenbremse revolutionieren.
Wir haben sehr viele Steuerlücken bei uns. Und ein Beispiel will ich nennen, ich kann es jetzt nicht, also die Kolleginnen bei uns haben da wirklich krass zu gearbeitet. Da geht es vor allem darum, wie man zum Beispiel Immobilienkonzerne, da gibt es gerade massive Steuerlücken, wo wir zum Beispiel, wenn wir eine einzige Lücke schließen würden, 6 Milliarden Euro mehr bekommen könnten. Das würde dann Vonovia betreffen. Also nicht ich vermiete meine 3 Ferienhäuser und so weiter, sondern es geht immer um große Gesellschaften und Konzerne. Und da haben wir noch Nachbesserungsbedarf, in vielen anderen Bereichen auch. Also wir haben Steuerlücken in Deutschland, und das sind minimale Gesetzesänderungen, die wir machen könnten. Und dann hätten wir sehr viel Geld, was wir zum Beispiel sehr viel sinnvoller ausgeben könnten.
Und wir sind alle ganz gespannt, wo das Geld herkommt, wofür es investiert wird in den nächsten Jahren. Wir stehen vor ganz entscheidenden Wahlen. Deswegen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen, uns mal deine Punkte zu erläutern, auch wie du die letzten Tage und Wochen wahrgenommen hast. Und jetzt sollst du dein Kind abholen.
Genau.
Ich möchte dich nicht länger aufhalten und nicht dafür verantwortlich sein. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tourist Tea Time zum Wahlspecial am 23. Februar mit Denis Lob von Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank.